Ja, wer von euch ein guter Detektiv ist, der hat vielleicht schon eine Ahnung, um was es heute in der Predigt geht. Und zwar habe ich diese Predigt mal, ihr seht es schon, überschrieben mit All you need is love, wie wir gerade auch in dem Lied gehört haben. Allerdings muss ich euch direkt sagen, wird es heute nicht ganz so romantisch, wie man vielleicht im ersten Moment denken würde, sondern vielleicht auch ein Stück weit herausfordernd, aber das seid ihr ja schon gewohnt, von daher mache ich mir da keine Sorge. Wir befinden uns heute im Matthäusevangelium im Kapitel 22 und wollen uns da, ihr seht es, die Verse 34 bis 40 etwas genauer anschauen. Und in diesen Versen geht es um ein Streitgespräch und auch die beiden Abschnitte vorher geht es schon um Streitgespräche. Zuerst kommen nämlich die Pharisäer zu Jesus, die Pharisäer, eine jüdisch-religiöse politische Partei damals, und wollen ihm eine Falle stellen und es geht dabei um die Frage, naja, wem soll ich denn eigentlich Steuern zahlen? Und danach kommen die Sadduzäer, ebenfalls eine jüdische Partei, mit einer Frage für Jesus, wie es denn jetzt eigentlich mit der Auferstehung aussieht. Und dann folgt der heutige Abschnitt und den wollen wir einmal gemeinsam lesen. Als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Lehrer des Gesetzes, versuchte ihn und fragte, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und wir gehen logischerweise die Geschichte wieder Vers für Vers durch und fangen bei 34 und 35 an. Also als die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatten, versammelten sie sich und einer von ihnen, ein Lehrer des Gesetzes, versuchte ihn und fragte. Also jetzt sind wieder die Pharisäer dran. Vielleicht waren sie unzufrieden, wie das bis jetzt so gelaufen ist und wollen jetzt einen neuen Versuch starten, Jesus dran zu bekommen. Auf jeden Fall zeigt es die Hartnäckigkeit der Pharisäer, dass sie es nochmal versuchen. Einige Übersetzungen schreiben hier, dass die Sadduzäer zum Schweigen gebracht wurden. Und dieses Wort kann in der Tat auch heißen, den Mund mit einem Maulkorb verschließen. Das heißt, ich finde, Luther übersetzt es ja eigentlich ganz schön, mit das Maul gestopft bekommen. Und das heißt, man kann ja auch vermuten, dass eine leichte Schadenfreude, leichte Befriedigung der Pharisäer mitschwingt, dass Jesus die Sadduzäer in der Frage der Auferstehung zum Schweigen gebracht hatte. Denn das war einer der großen Streitpunkte und Unterschiede zwischen Pharisäern und Sadduzäer, die Frage nach der Auferstehung. Die Pharisäer haben an die Auferstehung geglaubt, die Sadduzäer nicht. So, bisher trat immer in den vorigen Streitgesprächen eine Delegation von Leuten an Jesus ran. Jetzt führt hier ein Einzelner die Verhandlung. Und dieser wird als Gesetzeslehrer oder Kundiger benannt. Das heißt, als jemand, der sich wirklich in der Handhabung und das Verständnis im Gesetzes auskannte. Bei der Frage nach den Steuern war es noch ein Pharisäer-Jünger, der da hingegangen ist. Jetzt muss es sich hier, weil sie das extra schreiben, um eine anerkannte pharisäische Autorität handeln, also um jemand, der etwas zu sagen hat. Aber die Fragestellung, das haben wir gelesen, hat hier eine Absicht. Die fragen nicht einfach mal so, sondern sie wollen Jesus auf die Probe stellen. Jesus soll zu einer Äußerung bewegt werden, die eine Anklage möglich macht gegen ihn. Und dann kommt jetzt eben in Vers 36 die entsprechende Frage. Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Also die Frage, mit der sie auf die Probe stellen wollen, ist, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Gesetz meint hier das Mosegesetz und die Suche nach dem irgendwie Regierenden, nach dem obersten Gebot oder nach einer Zusammenfassung der 613 Gebote, die die Juden ja hatten, bewegte die Rabbis damals schon lange. Es ist jetzt nicht ganz klar, warum sie Jesus ausgerechnet diese Frage stellen, warum sie ihn damit konfrontiert haben. Aber eine Sache ist klar, für die Beurteilung damals, wer Jesus war, für die Juden war es ganz wichtig, was seine Stellung zum Gesetz war, wie Jesus zum Gesetz stand. Und Jesus hatte zwar schon in Matthäus 5,17 gesagt, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz aufzuheben, aber er war für die Pharisäer auch schon zu einem Anstoß geworden, sei es durch das, was er zum Sabbat gesagt hatte in Matthäus 12,8 oder auch wie er selbst mit manchen Reinheitsgeboten umging, so war er schon ein wenig ein Anstoß für die Pharisäer geworden. Und vielleicht war das auch einfach Grund genug, Jesus doch jetzt noch einmal zu prüfen, hör mal, wie steht denn dieser Jesus eigentlich zum Gesetz? Und vielleicht war das auch eine Einstiegsfrage, um dann, je nachdem, was Jesus antwortet, da noch mal ein bisschen nachzubohren und zu mal gucken, was Jesus da noch so zu sagen hat. Und die Frage zeigt ein bisschen, nennen wir es die Verlegenheit der Pharisäer, in die die Pharisäer selbst durch die Menge an Gesetzen versetzt waren. Denn bei so einer Menge war eine Abschätzung irgendwie unvermeidlich zu wissen, oh 613, was fasst das denn zusammen? Welches ist denn jetzt wichtiger als das andere? Auf der anderen Seite war das aber auch gefährlich für sie, denn jeder Mensch stand vor den Geboten Gottes und zwischen denen man ja jetzt nicht in eigener Verantwortung einfach mal eine Wahl treffen kann und sagen kann, ja, das nehme ich und das nicht. Deswegen ein bisschen Verlegenheit bei den Pharisäern. Jesus antwortet ihnen jetzt und sprach, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das heißt, diese Verlegenheit, die die Pharisäer vielleicht hatten in der Frage oder der Pharisäer in dem Fall, hat Jesus nicht bedrängt. Er gibt ihnen eine klare Antwort und zitiert da 4. Mose, also 6 Vers 5. Ja? 5. Mose, Entschuldigung, 6 Vers 5. Und die Berufung hier von Jesus auf 5. Mose 6 Vers 5 war meisterhaft, war richtig clever, denn er griff damit auf einen Teil des Schma Israels zu, also auf das Glaubensbekenntnis von Israel. Dieses Glaubensbekenntnis wurde zweimal am Tag gesprochen und war in der Bedeutung für Israel kaum zu überschätzen. Das heißt, diese Gesetzesaussage konnte nicht überboten werden. Diese Liebe zu Gott als Spitzengebot schloss den Gehorsam gegenüber allen anderen Geboten mit ein. Das heißt, Jesus fasst hier die Treue zum ganzen Gesetz zusammen, indem er darauf verwies. Und nun soll Gott eben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, dem ganzen Gemüt oder auch andere Übersetzungen schreiben, Verstand geliebt werden. Und ich glaube, mal überwiegt das eine und mal das andere. Wenn ich bei einem Worship-Abend bin und werde da in die Nähe Gottes geführt, dann überwiegt da vielleicht die emotionale Liebe gerade zu Gott. Wenn ich aber in einer Predigt oder beim Bibellesen oder einem Vortrag eine Erkenntnis gewinne, die mir weiterhilft, dann überwiegt da wohl gerade die rationale Liebe. Und wenn ich dann auch praktisch werde und Dinge umsetze, dann wohl eher die Willens- und praktische und Entscheidungsliebe. Das heißt, Jesus wertet hier als erstes Gebot, das den Menschen in seiner ganzen Einheitlichkeit, in seiner Innerlichkeit an Gott bindet, das sein ganzes Leben an Gott bindet und den Menschen aufgibt, Gott zu schätzen, ihn nicht zu fürchten, sondern sich Gott hinzugeben und sich ihm ohne Vorbehalte zu ergeben. Also sozusagen ein komplettes Synchronisieren von mir oder dir mit ihm. Mein Denken, mein Fühlen, mein Wahrnehmen, mein Handeln, mein Besitz, meine Emotionen, mein Verstand, alles soll mit seinem Willen zusammenpassen. Und klar, das funktioniert jetzt nicht immer. Ich denke, hier wird sich keiner mehr melden und sagen, das kriegt er jeden Tag 24/7 hin. Aber letztlich ist das das erste Gebot. All you need is love God. Alles, was du brauchst, ist liebe Gott. Und das soll ja auch erwähnt sein, wir können Gott natürlich nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das dürfen wir nie vergessen. 1. Johannes 4, 19 spricht davon. All you need is love God. Er sagt, das ist das höchste und erste Gebot. Es ist ein kleiner Vers, der manchmal auch schnell überlesen wird. Trotzdem wollen wir uns ihn kurz anschauen. Jesus hat festgestellt, dass die Aussage aus Deuteronomium 6, Vers 5 das größte Gebot und das erste sei. Und diese Aussage sollten wir auch erstmal so ernst nehmen und stehen lassen. Denn was das größte ist, schließt alles andere mit ein, was man von dem, was nicht das größte ist, nichts sagen kann. Und was das erste in der Rangordnung ist, kann auch niemals von einem zweiten verdrängt werden. Das heißt, erstmal festzuhalten, es gibt schon auch eine Rangfolge in diesen beiden Geboten. Das erste ist, liebe Gott. Und nun sagt er, das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nun ist natürlich die Frage, wenn es eine Rangfolge gibt, was meint denn dann gleich? Und Matthäus benutzt dieses Wort gleich immer dann, wenn sich ein Vergleich durchführen lässt. Das heißt, gleich meint hier sowas wie gleichartig, gleichwertig, aber eben nicht identisch. Das Gebot der Nächstenliebe wird auf das Niveau der Gottesliebe emporgehoben, was der Nächstenliebe natürlich einen immensen Stellenwert gibt. Aber das können wir andersrum halt eben nicht sagen, denn das Gebot der Gottesliebe bleibt der allererste Orientierungspunkt. Interessant ist nämlich zum Beispiel in der Parallelstelle von Markus, wo die Geschichte auch steht, wird das Wort gleich gar nicht verwendet. Also Markus spricht ganz klar davon, dass das den zweiten Rang hat. Und wie sollte es bei Jesus anders sein? Dieses Gebot hat natürlich seine Grundlage auch wieder im Alten Testament. Und zwar lesen wir davon in 3. Mose 19, Vers 18, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und wieder mal, wie sollte man es anders erwarten? Ziemlich clever von Jesus, denn die Betonung auf das alttestamentliche Gesetz und gerade auf diesen Teil würde bei den Pharisäern niemals auf Widerstoß stoßen. Denn auch wenn wir manchmal ein anderes Bild von den Pharisäern haben, war es so, dass in der pharisäischen Tradition ein großes Gewicht eben auf Liebeswerken und der Liebespraxis lag dem Nächsten gegenüber. Das heißt, die würden dann niemals widersprechen. Nun ist natürlich die Frage, um welche Liebe geht es hier? Was heißt das? Und wer ist denn mein Nächster? Und der Nächste wird hier von Jesus nicht weiter bestimmt. Das verwendete Wort für Nächster kann sowas heißen wie Nahestehende, der Nächste oder auch einfach der Mitmensch. Das heißt, zunächst bezieht es sich natürlich irgendwie auf die Brüder, auf die Gemeinde, auf die gesamte Gemeinde. Das lesen wir in Johannes 13. Ein neues Gebot gebe ich euch, damit ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Und ich möchte das mal deutlich sagen, nicht weil ich das so toll finde, aber die Bibel ist da ziemlich deutlich, wie es mit der Bruderliebe aussieht, also mit der Liebe unter uns. 1. Johannes 4,20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Das heißt, wenn wir uns hier als Brüder und Geschwister nicht lieben, dann können wir auch Gott nicht lieben. Das heißt, ich sage es mal etwas bewusst, etwas überspitzt. Wenn wir es nicht schaffen, hier unseren Nächsten zu lieben, dann können wir auch aufhören, Lieder zu singen, indem wir andauernd erzählen, wie sehr wir Gott lieben. Weil das passt dann einfach nicht zusammen. Nun ist die Sache, dass die Definition da nicht aufhört. Die ist nämlich gar nicht so eng, sondern der Nächste kann letztlich auch jeder Mensch sein, den Gott dir in den Weg schickt. Davon lesen wir nämlich im Gleichnis des barmherzigen Samariters, wo es ja explizit um Nächstenliebe geht. Und das wird noch erweitert, wenn man dabei bedenkt, wer denn da wem hilft im barmherzigen Samariter. Da hilft nämlich ein Samariter einem überfallenen Juden. Und Juden und Samariter hatten damals, wie eine Kutsche und Pferde, ein etwas angespanntes Verhältnis. Denn zwischen ihnen gab es große, große Differenzen. Erstens theologische Differenzen. Da ging es um die Frage, wo ist denn jetzt der richtige Ort, Gott anzubeten? In Jerusalem oder in Gerizim? Und da sind die sich nicht einig geworden. Das war jetzt auch nicht eine Frage wie, weiß ich nicht, rot oder blau. Das hatte für die eine ordentliche Tragweite. Und das zweite war historische und politische Feindschaft. Denn der jüdische König Johann Hyrkan hatte 128 vor Christus Samaria zerstört. Und viele Quellen berichten über die erbitterte, von beiden Seiten mit Vorurteilen belastete Feindschaft. Man kann gegebenenfalls sogar aus Johannes 8,48 schließen, dass die Juden einfach grundsätzlich davon ausgegangen sind, dass die Samariter von einem Dämon besessen sind. Also das waren jetzt nicht Freunde im engeren Sinne. Und da endet die Liebesaufforderung der Bibel immer noch nicht. Denn weiter geht es mit Matthäus 5,43, dass wir unseren Feind lieben sollen. Und im Alten Testament, in 3. Mose 19,34, finden wir schon, dass wir auch den Fremden, der bei uns wohnt, lieben sollen. Also wenn ich das zusammenfasse, wir sollen unseren Nächsten, den Mitmenschen, den Bruder, den Feind, den Fremden und den Menschen, den Gott uns einfach in den Weg geschickt hat, lieben. Wir könnten jetzt uns zusammensetzen, aber ich glaube, uns würden nicht viele Personengruppen einfallen, die von dem Liebesgebot, was an uns Christen gerichtet ist, ausgenommen sind. Und deswegen habe ich euch mal ein paar Fotos mitgebracht. Und ihr könnt ja mal in euch reinhören, was eure erste Emotion ist oder was ihr denkt und ob ihr diese Menschen wirklich liebt. Liebst du die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen? Liebst du die Flüchtlinge, die nach Gummersbach kommen? Liebst du sie? Liebst du die Menschen auf Pro-Palästina-Demos, die vielleicht eine ganz andere Ansicht haben als du? Liebst du diese Menschen? Liebst du queere Menschen? Liebst du Menschen, die dafür auf die Straße gehen und sich einsetzen? Liebst du diese Menschen? Und ich habe noch ein viertes Foto gefunden. Ich weiß nicht, ob es nur ein Spruch sein soll oder ob es von dieser Person ernst gemeint ist. Da steht, if God hates us, why are we so cute? Also, wenn Gott uns hasst, warum sind wir dann so süß? Und ist das nicht traurig, wenn diese Menschen wirklich denken, dass unser Gott, der seinen Sohn für sie gegeben hat, sie hasst? Und wie viel trauriger ist es, wenn sie denken, dass Gott sie hasst, weil wir Christen so lieblos mit diesen Menschen umgehen oder über diese Menschen reden? Und ich habe mich gefragt, warum fällt es uns manchmal so schwer, mir persönlich auch, großes Wachstumsthema, diese Menschen zu lieben, den Einzelmenschen zu lieben? Und ich glaube, dafür gibt es ein paar Gründe. Der erste ist, wir sehen, für was der Mensch steht und nicht den einzelnen Menschen an sich. Wir sehen diese Menschen und denken, der steht dafür und dafür. Wir sehen aber nicht den einzelnen Menschen, der genauso von Gott geschaffen ist, der genauso Ebenbild Gottes ist, für den genauso Jesus gestorben ist und der genauso Jesus in seinem Leben braucht. Übrigens, wenn wir über diese Menschen schlecht reden, reden wir über etwas schlecht, was unser allmächtiger Vater erschaffen hat. Der zweite Grund, und den kenne ich bei mir, ist Angst. Ich glaube, es ist oft Angst. Angst vor den Werten, die verfallen, Angst vor dem Fremden, Angst vor Kriminalität, Angst vor anderem Weltbild, Angst vor einer anderen Religion. Aber wisst ihr, die Bibel hat da zwei Aussagen, die ich ganz passend finde. Die erste ist in 1. Johannes 4,18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. In der vollkommenen Liebe gibt es keine Furcht. Das heißt, Furcht sollte kein Motivator für unser Handeln sein. Und das Zweite ist, warum wir, glaube ich, manchmal Angst haben. Ich glaube, wir machen uns nicht bewusst, wer eigentlich unser Rücken ist. Wer uns schützt, wer mit uns unterwegs ist. Ja, und deswegen habe ich euch das nochmal mitgebracht. Haben wir vergessen, wer eigentlich Jesus ist? Wer mit uns unterwegs ist? Und er hat gesagt, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr mehr Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus hat die Welt schon überwunden. Er ist unser König. Er hat sowieso die Macht. Er bestimmt sowieso, wie es läuft. Und deswegen, mit diesem König im Rücken, haben wir eigentlich die Freiheit, uns nicht von Angst leiten zu lassen. Ich glaube, der dritte ist ganz simpel. Faulheit, und es ist unangenehm. Manchmal Menschen zu lieben, dem Nächsten zu helfen, gerade keine Lust oder ich habe was anderes zu tun, was grundsätzlich auch kein guter Antrieb ist. Und der vierte ist Individualismus. Wir sind eine so individualistische Gesellschaft, dass der Blick sowieso stark bei einem selber ist. Und bei uns ist auch der Blick ganz stark darauf, dass auf die Beziehung von mir zu Gott. Jesus ist mein persönlicher Retter. Und das hat seine Richtigkeit. Wir dürfen aber dabei nicht vergessen, dass das immer direkte Auswirkungen hat auf den Nächsten und das davon nicht abgekappt sein sollte. Und vielleicht müssen wir einfach häufiger von uns wegblicken. Und ich denke, das ist logisch. Natürlich heißt Lieben wie sich selbst nicht, dass wir alle deren Ansichten teilen müssen, dass wofür diese Menschen stehen wir gut finden, dass wir mit denen allen eine Meinung sein müssen. Aber ich denke, es bedeutet drei Dinge. Das erste habe ich schon erwähnt, den Menschen zu sehen. Den Menschen zu sehen und sich bewusst zu machen, das ist ein Ebenbild Gottes. Er ist von Gott geschaffen, er braucht genauso Jesus wie ich und Jesus starb genauso für ihn. Das zweite ist, sich um ihn kümmern. Denn auch wenn wir mit uns selbst mal im Clinch sind, mit uns selbst im Kampf sind, kümmern tun wir uns letztlich immer in irgendeiner Art um uns selbst. Und das darf auch der Nächste von uns erwarten. Und das Dritte ist gut mit ihm meinen. Auch wenn ich nicht alles teilen, grundsätzlich die Ansicht zu haben, die Einstellung, ich möchte es gut mit ihm meinen. Weil mit mir selbst meine ich es ja auch gut und ich soll den Nächsten lieben wie mich selbst. Das heißt, all you need is love deinen Nächsten. Und auch das ist natürlich wieder nur möglich, weil er uns zuerst geliebt hat und uns liebt. Wir kommen zu Vers 40. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Der letzte Vers macht ja einfach nochmal deutlich, welche beiden Gebote der tragende Grund für alle anderen sind. Alle anderen Gebote hängen an diesen beiden. Das Liebesgebot hebt sie deswegen nicht auf, sondern fasst sie zusammen und trägt sie sozusagen keimhaft in sich. Sie sind der tragende Grund, sie sind die Basis, alles andere hängt daran. Ihr kennt das von meinen Predigten, da gibt es meistens ein paar Anwendungen und ich habe euch ein paar mitgebracht. Das erste ist Gebet. Klingt Standard, aber ich glaube, Gebet verändert nicht nur Umstände, sondern Gebet verändert in erster Linie dich selbst. Wenn du für Menschen betest, wo es dir schwerfällt, Nächstenliebe zu üben, kann es sein, dass dich das verändert und du diese Menschen mit einem anderen Blick siehst. Und nicht nur da, wo es uns jetzt super schwerfällt, sondern auch im Alltag. Ich war letztens mit einem unserer Hunde spazieren. Ich war sogar joggen und ich lief mit unserem Hund und dann kam eine Frau mit einem anderen Hund entgegen. Wir kannten uns nicht. Und normalerweise ist es so, wenn man auf einen fremden Hund zukommt mit links, dann nimmt man seinen eigenen Hund an die Leine, weil man nicht weiß, wie der andere Hund reagiert, wie der andere Mensch reagiert. Sie tat es natürlich nicht. Der Hund kam auf uns zu, ich stellte mich vor meinen Hund, weil das lässt man dann den Hund nicht regeln. So, man sah jetzt an der Körperhaltung, der will spielen, der ist gut drauf, wie auch immer, der lief dann auch so uns rum. Und dann kam die Frau hinterher, unsere Blicke trafen sich und ich glaube, ich hatte innerlich schon mit einer kleinen Entschuldigung gerechnet oder was auch immer. Und sie sagte einfach nichts und ging weiter. Und ich ging ein bisschen weiter, überlegte, also der hätte ja mal ordentlich die Meinung geigen können, habe ich gedacht. Einfach mal sagen, man kann seinen Hund auch mal festmachen, sie wissen ja nicht, wie die anderen reagieren. Und dann fiel mir ein, dass ich doch gerade an der Predigt zur Nächstenliebe arbeite. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass man nicht Leute auch mal was sagen darf, aber ich sage ehrlich, meine Motivation war nicht, dass diese Person was lernt, sondern ich wollte meinem Frust freien Weg lassen. Und stattdessen, weil ich ja an der Nächstenliebe-Predigt gearbeitet habe, habe ich dann versucht, für sie zu beten, weil ich habe ja keine Ahnung, warum sie das gemacht hat oder was auch immer das ist, anstatt mich aufzuregen und mich darüber zu ärgern, dass ich ihr nicht mal ordentlich die Meinung gegeigt habe. Also Gebet. Gebet verändert dich. Gebet kann viel bewirken. Das zweite ist, Augen auf. Starte im Kleinen. Auch diese Woche kam ich nach Hause, es war schon dunkel und meine Nachbarin saß in ihrem Auto und war da am Handy, keine Ahnung, telefonieren und ich sah, dass sie ihr Licht einmal anhatte und das Auto war aus. Ich am Überlegen, gehst du jetzt hin und sagst, ja, wenn du länger da sitzt, das geht auf die Batterie, nachher geht dein Auto nicht mehr an. Erst meine Sachen reingebracht, dann überlegen, ist jetzt auch irgendwie unangenehm, im Dunkeln da hingehen, an die Scheibe zu klopfen. Vielleicht hat sie gerade auch ein wichtiges Telefonat und es stört auch und im Dunkeln als Mann und uiuiui. Was ein Blödsinn. 14.000 Gedanken im Kopf, warum nicht einfach hingehen und es ihr sagen? Habe ich dann auch gemacht und nichts Schlimmes passiert. Sie war dankbar, hat das Licht ausgemacht und ist im Auto sitzen geblieben. Manchmal kann es auch so einfach sein, wenn wir uns nicht selber im Weg stehen und einfach die Augen aufhaben, wer ist denn hier der Nächste, dem ich dienen und helfen kann. Das dritte, mach mal eine sogenannte Ja-Woche. Das musst du jetzt nicht nächste Woche machen, kannst du dir im Kalender eintragen. Und Ja-Woche ist ganz einfach. Immer wenn dich jemand um Hilfe fragt, sagst du ja. Egal, ob es gerade passt oder nicht. Also natürlich, wenn jetzt jemand sagt, flieg nach Abu Dhabi und kauf mir McLaren, dann geht das natürlich nicht. Aber solange es irgendwie möglich ist, einfach mal eine Ja-Woche machen, um Nächstenliebe praktisch zu üben. Vierte, ganz simpel, nimm das Thema noch ein bisschen mit in die Woche. Such dir bei YouVersion oder welche App du auch nutzt einen Leseplan zum Thema Nächstenliebe, Barmherzigkeit raus und nimm das mit in die Woche. Beschäftige dich noch ein bisschen mit dem Thema. Lies was, denk darüber nach. Genau. Und das Letzte, die herausforderndste, vielleicht eine mittelfristige Aufgabe. Und zwar, spring über deinen Schatten. Das heißt, geh zu einer Personengruppe oder Menschen, wo es dir am allerschwersten fällt mit der Nächstenliebe. Vielleicht ist das mal ein Essen in eine Flüchtlingsunterkunft bringen. Vielleicht ist das auf die nächste queere Demo gehen und den Menschen was Gutes tun. Vielleicht ist es auch einfach einem Frankfurt-Fan die Hand geben. Ne? Man weiß ja nie, was so die schwersten Sachen halt sind. Ja? Spaß beiseite, wisst ihr, ich glaube, wir Christen könnten uns so viele Aktionen, Events, Bemühungen sparen, wenn die Menschen in unserem Land, wenn die Menschen in unserem Umkreis wirklich merken würden, dass wir sie lieben, weil er uns liebt. Und wisst ihr, natürlich ist das ein Prozess, aber wie in diesem Bild hier, wäre es doch cool, wenn wir unseren nächsten lieben Akku von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr etwas mehr aufladen würden und darin immer mehr wachsen. Und das Coole ist, ihr seht, aufladen, da muss ich mich an wen dranhängen. Und wir können uns ja an Jesus dranhängen. Denn mehr Nächstenliebe als die, die Jesus hatte, sage ich, wird schwierig. Ja? Und wenn wir uns an ihn dranhängen, können wir Stück für Stück in der Nächstenliebe wachsen. Alle Ehre, König Jesus. Amen.